Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Es wird sehr emotional heute in der Sendung. Zuerst geht es um Wut. In Bayern sind die Lehrkräfte sauer auf ihren Kultusminister. Der Grund, um den Personalmangel an Schulen abzufedern, will nämlich Michael Piazzolo, dass die vorhandenen Lehrkräfte mehr arbeiten. Ein Thema gleich bei uns, und wir beschäftigen uns mit der Angst zu scheitern. Studierende, die aus einem nicht-akademischen Haushalt kommen, haben an der Hochschule oft das Gefühl, ich gehöre hier gar nicht her. Und deshalb ist es äußerst selten, dass sie promovieren. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Campus und Karriere. Ich bin Stefanie Gebert, hallo. In den Lehrerzimmern quer durch Bayern kochen seit Januar die Emotionen hoch. Der Frust und das Unverständnis scheinen groß angesichts einer Anordnung der Landesregierung. Die will sozusagen als Notlösung den Unterrichtsausfall bedingt durch fehlende Lehrkräfte auffangen, indem sie das vorhandene Personal einfach mehr arbeiten lässt. Auch wer in den Ruhestand will, soll länger warten, und das Sabbatjahr wurde gleich ganz gestrichen. Der Ärger darüber ist heute überall im Land auf den Straßen zu besichtigen gewesen. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzka hat sich das in München angeschaut und war hinterher auf der Pressekonferenz des zuständigen Ministers. Herr Watzke, wie machen denn die bayerischen Grund- und Mittelschullehrerinnen und Lehrer, die diese Notlösung betrifft, heute ihrem Ärger Luft?
Also sie machen ihn vor allem nach dem Unterricht Luft. Das heißt, heute tagsüber gab es noch nicht so viele Aktionen, denn die Lehrerinnen und Lehrer müssen ja arbeiten. Sie sind Beamtinnen und Beamte. Eine große Demonstration wird es heute in Eichstätt geben, in Oberbayern. In 2 Stunden sind dort 2000 Lehrerinnen und Lehrer auf der Straße, die gegen die Maßnahmen der Staatsregierung protestieren wollen. Nach dem Unterricht, wie gesagt. Eine der Demonstranten wird Sabine Fleischmann vom Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband, BLLV, sein. Fleischmann hat mir heute gesagt, sie und ihre Kolleginnen hätten die Nase voll.
Weil wir was austragen sollen, was die Staatsregierung die letzten Jahre verpennt hat. Wir spüren, dass diese Maßnahmen, die jetzt zum Lehrermangel ergriffen wurden, auf unseren Schultern lasten, und das Motto ist so nicht.
Deshalb heute die Großdemo, aber auch eine Briefaktion, die lief heute schon den ganzen Tag. Mehrere 10.000 Postkarten soll der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo demnächst im Briefkasten seiner Behörde finden. Die sollen ihn, so sagt Sabine Fleischmann, an ein Versprechen erinnern.
Und zwar hat er auf unserer großen Versammlung gesagt, er möchte nicht, dass sich Lehrerinnen und Lehrer alleingelassen fühlen. Und wenn sie das tun, dann sollen sie ihm schreiben. Und jetzt schreiben die Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich nicht nur alleingelassen fühlen, sondern jetzt im Stich gelassen fühlen. Und was es genau ist, was sie so stört.
Und da hat sich eine Menge aufgestaut. Ich habe mit einer Lehrerin an einer Grundschule in München-Giesing gesprochen. Sie ist betroffen von der Mehrarbeit. Eine Unterrichtsstunde pro Woche mehr als bisher. Und sie sagt, sie ist jetzt schon am Anschlag, weil sie jetzt schon mehr arbeiten muss, denn es fehlen immer wieder Kollegen. Die Personaldecke an ihrer Schule sei extrem dünn und die Aufgaben würden immer komplexer, weil die Schülerschaft an einer Stadtteilschule wie in München-Giesing immer disparater, immer heterogener werde. Viele Schüler bräuchten besondere Aufmerksamkeit, weil sie unterschiedlichste Hintergründe und Kenntnisse und Fähigkeiten mitbringen. Und jetzt noch mehr arbeiten, da sind viele einfach sauer und wollen das nicht.
Soweit die Gefühlslage der Lehrkräfte. Was ist denn die gemeinsame Forderung der Lehrerverbände an den Kultusminister?
Es gibt ganz viele Forderungen, aber die beiden zentralen sind mehr Personal und bessere Bezahlung. Zwei Forderungen, die untrennbar miteinander zusammenhängen, denn es gibt momentan zu wenig Bewerber und Absolventen für die Grund- und Mittelschulen in Bayern, weil der Freistaat Bayern diese Lehrerinnen und Lehrer deutlich schlechter bezahlt als etwa Gymnasial- und Realschullehrer. Das sind mehrere hundert Euro Differenz pro Monat. Der BLLV will diese Gehaltslücke schließen, und er will, dass in möglichst vielen Klassenzimmern nicht mehr ein, sondern 2 Lehrer vor den 25 oder mehr Schulkindern stehen. Denn die Berufsverbände sagen, anders können die Lehrkräfte ihren Grundschülern nicht gerecht und ihren Mittelschülern oft auch nicht mehr Herr werden.
Und wie reagiert jetzt der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo?
Piazzolo wird sich heute bei der Großdemo in Eichstätt den Demonstranten stellen. Ich habe ihn heute Mittag schon interviewen können. Er verteidigt sein Mehrarbeitskonto-Modell, denn er sagt, das ist ein Konto, und was die Lehrer jetzt mehr arbeiten müssen, das dürfen sie in 5 bis 10 Jahren dann weniger arbeiten. Und er verspricht an anderen Stellen Entlastungen.
Wir wollen die Zahl der Proben in der 4. Klasse reduzieren, beim Übertritt von ca. 22 auf 19. Dann geht es darum, auch bei den Zeugnisformularen etwas für Vereinfachung zu sorgen. Wir haben gleichzeitig aber auch 3000 Beförderungen auf den Weg gebracht für die Grundschullehrer und Mittelschullehrer. Wir wollen die Leitungszeit erhöhen bei den Schulleiterinnen und Verwaltungskräfte einstellen. Also das ist ein ganzes Paket.
Was er nicht tut, mehr Lehrer und bessere Bezahlung. Denn das wäre zu teuer, dafür hat der Freistaat Bayern derzeit nicht das Geld.
Jetzt ist ja Lehrermangel nicht nur ein Problem in Bayern. Ist denn die bayerische Situation trotz allem, wie wir jetzt so hören, prekärer als anderswo in Deutschland, wenn man es vergleicht?
Ja und nein. Ja, weil Bayern einen besonders starken Zuzug erlebt. Die Bevölkerung im Freistaat steigt rasant und damit auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler. Andererseits gibt die bayerische Staatsregierung verhältnismäßig viel Geld für Bildung und auch für Personal aus. Und deshalb sagt Kultusminister Piazzolo, der Vorwurf, seine Behörde könne nicht rechnen, stimme nicht. In Bayern sei die Situation besser als anderswo in Deutschland.
Renteneintritt nach hinten verschieben, Teilzeitstunden aufstocken, mehr unterrichten. Das ist die Forderung an die bayerischen Lehrerinnen und Lehrer. So will es nämlich die Landesregierung, damit sie den Personalmangel an den Schulen auffangen kann. Informationen zum geplanten Streik der Lehrkräfte gegen diese Planungen heute aufgrund dieser Notlösung waren das von Michael Watzke. Vielen Dank. Und nicht nur die viel zu vielen Stunden, die ausfallen, sorgen für Frust an den Schulen. Bei vielen Schülerinnen und Schülern ist es Tag für Tag auch das frühe Aufstehen, das ihnen sehr zu schaffen macht. Dabei ist ja wissenschaftlich eigentlich erwiesen, Schlafmangel ist ungesund. Ein Unterrichtsbeginn deshalb 8:30 ist an einem Hamburger Gymnasium die Regel. Und die Oberstufenschülerin Heidi, die dorthin geht, der gefällt's.
Ich bin tatsächlich sehr ausgeschlafen. Dadurch, dass ich eine halbe Stunde später zur Schule muss, kann ich eine halbe Stunde länger schlafen. Und das bringt schon was, auch wenn es im ersten Moment nicht so aussieht. Eine halbe Stunde ist viel. Ich komme morgens besser aus dem Bett, schneller aus dem Bett. Ich bin besser gelaunt tatsächlich auf dem Weg zur Schule und kann dann in der Schule besser arbeiten.
Ja, und diese Erfahrungen, die decken sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen von Schlafforscherin Eva Winnebeck von der LMU München. Sie warnt, ein früher Schulstart, so wie es in den meisten Schulen noch gang und gäbe ist, hat dramatische Folgen für die Schüler.
Dadurch, dass die Schule so früh beginnt, kriegen sie zu wenig Schlaf. Man weiß, dass sie eher zu Alkoholkonsum neigen, dass die Depressionswahrscheinlichkeit hochgeht, dass die Neigung zu Übergewicht enorm sich erhöht. Also es gibt durchaus auch Langzeitfolgen für einfach die Gesundheit.
Wann lernt es sich am besten? Neue Erkenntnisse aus der Chronobiologie. Darum wird es morgen gehen bei uns in der Sendung Campus und Karriere ab 14.05 Uhr. Und wenn Sie mögen, dann beteiligen Sie sich gerne an der Diskussion. Was ist Ihre Meinung? Wann sollte Schule morgens beginnen und warum dieser Unterrichtsbeginn? Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464. Das können Sie auch gerne jetzt schon machen, wenn Sie mögen, und uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Eine Universität ohne Leitung. Das steht in Kiel gerade der Christian-Albrechts-Universität bevor. Grund ist die verpatzte Präsidentschaftswahl, die jetzt wiederholt werden muss. Und das wiederum liegt wohl an einem formalen Fehler im Ausschreibungstext. Die Neubesetzung verzögert sich deshalb um einige Monate und die Uni ist eben ohne Leitung. Thorsten Philips mit den Einzelheiten aus Schleswig-Holstein.
Die Stimmung ist schlecht an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Kanzlerin Claudia Mayer findet es ziemlich peinlich für alle Beteiligten, dass die Wahl eines neuen Präsidenten nicht wie ursprünglich geplant am 18. März stattfinden kann.
Es war zunächst mal großes Erstaunen, und zumal wir jetzt alle auf den 18. März hingefiebert haben, war es zunächst mal erheblicher Rückschlag.
Ende Mai läuft die Amtszeit von insgesamt 4 der 5 Mitglieder des Unipräsidiums aus. Die Nachfolger, unter anderem der Präsident, können aber nun nicht mehr rechtzeitig gewählt werden, weil es nach Angaben von Claudia Mayer zu einem Fehler in der Ausschreibung gekommen ist.
Es ist in den Beschlüssen der Gremien eine Einengung des Bewerberprofils vorgenommen worden, eben auf eine Persönlichkeit aus der Wissenschaft, die als unzulässig eingeschätzt wird, weil nach den gesetzlichen Vorgaben die Voraussetzungen eben für dieses Präsidentenamt letzten Endes ausgeweitet sind auf Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft, Rechtspflege. Und insofern war das jetzt eben eine unzulässige Verengung.
Bei einer internen Prüfung hatte die Universität den Fehler in der Ausschreibung festgestellt. Es soll aber niemand an den Pranger gestellt werden, hieß es von Seiten der Kanzlerin, des Bildungsministeriums und des AStA. Der Allgemeine Studentenausschuss will den Ausschreibungsfehler nicht bewerten. Dabei hatte der AStA der CAU Kiel kurz vorher einen Machtkampf zwischen dem amtierenden Unipräsidenten Professor Lutz Kipp und Professor Frank Kempken, einem Bewerber um den Posten des CAU-Präsidenten, öffentlich kritisiert und als unwürdig bezeichnet. Doch nach Ansicht des ASTA-Sprechers Johnny Schwausch gibt es da keinen Zusammenhang zwischen dem Machtkampf und dem Fehler bei der Ausschreibung. Ursprünglich sollte zum 1. Juni eine neue Präsidentin, ihr oder ein neuer Präsident sein Amt antreten. Daraus wird nun nichts. Wahrscheinlich ist jetzt eine Neubesetzung bis Oktober dieses Jahres. Bis dahin arbeiten die Universität und das Wissenschaftsministerium an einer Interimslösung. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien sagte dem Deutschlandfunk, das Ministerium werde die Ausschreibung nun eng begleiten.
Für die Zeit zwischen dem Ende der Amtszeit des Amtsinhabers und dem Amtsantritt einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers werden wir rechtzeitig eine Lösung vorstellen. Im Moment liegt der Fokus allerdings auf dem Neustart eines zügigen, rechtsförmigen Verfahrens zur Ausschreibung.
Die endgültige Entscheidung über das weitere Verfahren trifft der Akademische Senat in einer Sondersitzung am kommenden Mittwoch. Nach Ansicht der Kanzlerin gibt es aber keinen Grund zur Panik. Die Uni Kiel bleibe aufgrund einer gut funktionierenden Verwaltung handlungsfähig.
Sie hören Campus und Karriere. Es ist eine ziemlich einfache Rechnung. Wer aus einer Akademikerfamilie kommt, dessen Chance ist 10-mal höher, dass es mit der Doktorarbeit klappt. Und das heißt im Umkehrschluss, in Deutschland ist es noch immer entscheidend für die Karriere, etwa im Wissenschaftsbetrieb, wo ich herkomme, wer meine Eltern sind. Darum gibt es schon seit einiger Zeit Hilfe für diejenigen, die als Erste in ihrer Familie die Hochschule besuchen und auch für diejenigen, die dort promovieren wollen. Zum Beispiel an der Universität Köln. Die hat ein Coaching aufgelegt, bei dem es zum Beispiel um Kommunikation und Präsentation geht.
12 Doktoranden stehen im Kreis und werfen sich kleine bunte Bälle zu, nachdem sie vorher Augenkontakt aufgenommen haben. Das hier ist kein klassisches Präsentationstraining.
Das Entscheidende ist, dass ihr nach dem gesprochenen Wort, also jetzt in der Übung, symbolisiert durch den Ball, nach dem Austausch vom Ball im Augenkontakt bleibt.
Trainerin Sabine Scherer geht es darum, dass die Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer nur mithilfe von nonverbaler Kommunikation Kontakt zueinander aufbauen und diesen Kontakt noch einen Moment länger halten als gewohnt.
Okay, stopp. Was habt ihr wahrgenommen? Was habt ihr beobachtet? Was habt ihr erlebt?
Dieses Nachhalten ist irgendwie ein bisschen ungewohnt, sag ich mal.
Ja, immer, sehr gut.
Okay, wir gehen weiter.
Genau. Und du beschreibst gerade die Gewohnheit des Fleißes.
Ja. Fleißig sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Kurses ohnehin, sonst hätten sie es als Arbeiterkinder nicht von Bachelor- und Masterabschluss bis zur Promotion geschafft. In der Gewohnheit des Fleißes denken viele, erläutert Kursleiterin Sabine Scherer. Die dahinterliegende Hoffnung? Wenn ich meine Botschaften schnell präsentiere, sehen ja alle, was ich kann. Auf wissenschaftlichen Konferenzen kommt es aber auf viel mehr an als nur den Inhalt, weiß Trainerin Sabine Scherer. Sie hat festgestellt, dass
diese ganzen inoffiziellen, informellen Momente, wie gehe ich hin zur Präsentation, wie gehe ich weg von der Präsentation, oft vernachlässigt werden. Und das natürlich in der Außendarstellung, in dem, ist die kompetent, wie wirkt die, gehe ich auf die zu, ist es interessant, mit der überhaupt in wissenschaftlichen Austausch zu kommen, sind diese informellen Momente ja viel wichtiger.
Dieses Training ist einer von mehreren Bausteinen des Mentoring-Programms Erste Generation Promotion. Das heißt, alle bekommen einen persönlichen Mentor zugeteilt, mit dem oder der es im Laufe der Doktorarbeit mindestens 4 Beratungsgespräche gibt. Dazu kommen verschiedene Workshops. Wer am Mentoring-Programm teilnehmen darf, wird von Ann-Christine Kolwes ausgewählt.
Sowas wie Netzwerke, finanzielle Ressourcen, andere Ressourcen spielen eine unglaublich große Rolle. Und da geht uns einfach wirklich viel Potenzial verloren, was wir wirklich gut gebrauchen könnten.
Ann-Christine Kolwes hat in Geschichte promoviert. Für die große, selbstbewusst auftretende Frau lag die Entscheidung für eine Doktorarbeit nicht auf der Hand.
Also ich bin selber auch erste Generation und meine Eltern haben beide nicht studiert, haben beide eine Ausbildung gemacht. Und ich war die Erste, die quasi an die Uni gegangen ist und ich kann mich noch sehr gut an dieses Gefühl erinnern, wie fremd ich mich dort immer gefühlt habe. Oder es ist einfach eine ganz neue Welt war, in der ich mich immer ein bisschen unsicher bewegt habe. Und mit der Promotion hat sich das dann einfach nochmal gesteigert.
Es seien oft Fragen, deren Antworten man nirgendwo nachlesen kann, sagt Kolwes. Während beim Thema Studium und Bewerbung das meiste schnell ergoogelt werden kann, gäbe es vor einer Promotion dutzende Fragen, die erstmal geklärt werden müssen. Erst das Thema oder erst einen Betreuer finden? Wann muss das Exposé fertig sein? Was bietet eine Graduiertenschule für Vorteile gegenüber einem Stipendium? Und wie geht das dann mit der Krankenversicherung? Das seien alles Fragen, die sich auch Kinder aus Akademikerhaushalten stellen, gibt Kolwes zu, aber...
Wenn mir die Vorstellung, solche Fragen stellen zu können, schon Angst davor macht, dass irgendjemand denken könnte, dass ich hier nicht hingehöre, dass ich vielleicht zu dumm bin dafür, dann kann einen das unglaublich hemmen. Als wenn man das selbstverständlich findet, zum Beispiel mit Menschen zu sprechen, die sich in der Uni bewegen, sich da selbstsicher fühlt und einfach dieses Gefühl hat, dass ich da hingehöre. Und deshalb kann ich diese Fragen natürlich auch stellen, weil die Promotion ist mein Weg.
An Christine Kolwes Job ist es auch, die Mentorinnen und Mentoren zu finden, die diese Fragen beantworten. Nicht alle sind sofort bereit, in ihrer Rolle als Arbeiterkind ein anderes Arbeiterkind zu beraten.
Auf der einen Seite sind die Reaktionen halt sehr positiv. Also viele MentorInnen kommen und sagen, es ist ein ganz tolles Programm und ich engagiere mich wahnsinnig gerne dafür, weil ich hätte mir gewünscht, dass es das zu meiner Zeit auch schon gegeben hätte. Und auf der anderen Seite erreichen mich eben auch Rückmeldungen, dass MentorInnen manchmal Angst davor haben, dass es vielleicht in ihrem Fachbereich bekannt wird, dass andere davon erfahren und sie Nachteile in ihrer Karriere befürchten.
Im Wissenschaftsbetrieb spiele die soziale Herkunft immer noch eine große Rolle. Oft seien es Kleinigkeiten. Wenn jemand es nicht gewohnt ist, in der Mensa mit den Kollegen über die letzte Ausgabe der Zeit zu diskutieren oder vom Opernbesuch am Wochenende zu erzählen, könne das schnell auffallen. Oder eben, wenn jemand nicht total selbstsicher bei einer wissenschaftlichen Konferenz seine Ergebnisse präsentiert.
Lena Sterze bei einem Coaching für Studierende, die als Erste in ihrer Familie promovieren. Das ist übrigens ein deutschlandweit einzigartiges Projekt und sucht nach Nachahmern. Denn nicht nur in Köln müssen Studierende aus bildungsfernen Schichten durchaus Hürden überwinden, um ihre wissenschaftliche Karriere voranzutreiben. Es gibt etliche, auch im System angelegte Strukturen, die ihnen das Weiterkommen erschweren. Dazu hat Steffen Jagstadt geforscht vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Und ich habe ihn gefragt, man könnte ja jetzt meinen, diejenigen, die erfolgreich ein Studium absolviert haben, kennen den Wissenschaftsbetrieb jetzt und wissen, wie sie vorankommen. Welche Hindernisse stehen Kindern aus Nicht-Akademiker-Familien trotzdem noch im Weg?
Es ist ja erstmal ein relativ interessanter Befund, dass wir nach dem Studium, also nachdem schon viele vorangegangene Bildungsstufen erfolgreich absolviert wurden, dass wir dann nach wie vor noch so etwas wie Herkunftsunterschiede finden. Studien zeigen erstmal, dass diese Herkunftsunterschiede im Wesentlichen zum einen durch Leistungsunterschiede und zum anderen durch vorgelagerte Bildungsentscheidungen erklärt werden können, beispielsweise die Fachwahl. Also Personen aus bildungsfernen Schichten tendieren eher dazu, Studienfächer zu wählen, in denen traditionell sozusagen weniger promoviert wird, während Personen aus Akademikerhaushalten beispielsweise deutlich häufiger Fächer wie Medizin studieren. Und das ist halt ein Fach, in dem die Promotion sozusagen zum Regelabschluss gehört.
Sie sagten gerade noch der Leistungsunterschied. Was ist damit genau gemeint, den es gibt zwischen Kindern aus Akademikern und Nicht-Akademikerfamilien?
Man findet schon noch Unterschiede zwischen Abiturnoten, Examensnoten, selbst noch nach dem Studium. Diese Leistungsunterschiede, die nehmen im Verlauf der Bildungskarriere immer weiter ab. Trotzdem finden wir nach wie vor hier Vorteile von Personen aus bildungsnahen Schichten.
Ein wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang, wenn es um Promotion geht und eine wissenschaftliche Karriere, ist ja sicherlich auch das wissenschaftliche Netzwerk. Sind Studierende mit nicht wissenschaftlichem Familienhintergrund da außen vor oder zumindest im Hintertreff?
Netzwerke sind sicherlich relevant. Das lässt sich vielleicht am Beispiel von Hilfskrafttätigkeiten zeigen. Also wir sehen, dass Studierende, die während des Studiums als studentische Hilfskräfte und Tutoren gearbeitet haben, dass die weitaus häufiger später auch eine Promotion beginnen. Natürlich sind diese Tätigkeiten während des Studiums in hohem Maße geeignet, um den Wissenschaftsbetrieb schon früh kennenzulernen, um vielleicht auch eben sowas wie Netzwerke, Kontakte zu Professoren, Professorinnen oder zu Promovierenden schon frühzeitig zu knüpfen. Und das dürfte sicherlich dazu beitragen, die Hemmungen abzubauen, nach dem Studium auch eine Promotion aufzunehmen.
Wie sieht es aus mit der Entwicklung während des Studiums? Also zum Beispiel brauche ich, um eine Wissenschaftskarriere vorzubereiten, oder das ist jedenfalls nicht wenig hilfreich, einen Auslandsaufenthalt. Und dann geht es ja sicherlich auch später dann bei der Promotion um die Frage der Finanzierung. Gibt es da auch deutliche Unterschiede zwischen Kindern und deren Herkunft?
Was Studien zeigen, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Student oder eine Studentin einen Auslandsaufenthalt während des Studiums macht, schon mit der sozialen Herkunft zusammenhängt. Und was sich auch zeigt, ist, dass sozusagen frühe Mobilitätserfahrungen spätere Mobilität auch ein Stück weit bedingen. internationale Mobilitätserfahrungen sind wiederum auch ein Faktor, der später in wissenschaftlichen Karrieren relevant werden können.
Und da sind wir wieder beim Thema Geld und der Finanzierbarkeit.
Sicherlich, das spielt sicherlich eine Rolle.
Jetzt ist das Problem ja bekannt und die Forderung nach höherer Durchlässigkeit grundsätzlich fürs Bildungssystem ist auch nicht neu. Sehen Sie denn Tendenzen an den Hochschulen, jetzt abseits des Beispiels von der Uni Köln, das wir gerade im Beitrag gehört haben, dass diese Entwicklung sich irgendwie verändert, dass alte Strukturen, verkrustete Strukturen aufgebrochen werden?
Es verändert sich ja schon viel, wenn man sich die Promotionslandschaft anschaut in Deutschland. Beispielsweise wird diskutiert über das Promotionsrecht für Fachhochschulen oder Promotionen mit Fachhochschulabschluss allgemein. Man weiß halt, dass Leute aus nicht-akademischen Elternhäusern eher dazu tendieren, eine Fachhochschule zu besuchen, als Menschen aus Akademikerhaushalten. Eine andere Frage ist die Etablierung von graduierten Schulen, von strukturierten Promotionsprogrammen, die auf der einen Seite andere Rekrutierungsmechanismen etablieren, also stark formalisierte Auswahlverfahren für ihre Doktorandinnen und Doktoranden. Gleichzeitig sind das also schon eine stärkere Strukturierung der gesamten Promotionsphase. Also vielleicht werden dadurch sozusagen attraktivere Rahmenbedingungen geschaffen, gerade für Leute, die zweifeln, ob sie eine Promotion beginnen sollen oder nicht, oder die nicht in der eigenen Familie Vorbilder haben, die bereits promoviert sind.
Mehr Durchlässigkeit bis hin zur Promotion. Die Wissenschaftskarriere auch für Studierende aus Nicht-Akademikerhaushalten in Deutschland. Steffen Jackstadt hat uns da einen Überblick verschafft. Vielen Dank. Weg mit dem konfessionellen Religionsunterricht. Das fordert die Landesschülervertretung Rheinland-Pfalz. Sie will stattdessen lieber ein Fach, das zwar Religion thematisiert, aber eben auch Religionskritik, Werte vermittelt und Atheismus behandelt. Ein Fach für alle gemeinsam. Der Vorstoß erntet viel Gegenwind, nicht nur von den Kirchen. Auch das Bildungsministerium sagt, der Religionsunterricht werde nicht angetastet. Und wer keinen konfessionsgebundenen Religionsunterricht besuchen wolle, der könne eben ab 14 Jahren auch das Fach Ethik besuchen. Ein Blick in die Statistik zeigt, diese Wahl treffen bislang die wenigsten, in der Mehrzahl vor allem Schülerinnen und Schüler, die gar keiner Religion angehören oder die Muslime sind. Das war Campus und Karriere für heute damit. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Und hier folgt gleich die Sendung Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Tschüss.